Stell dir mal vor, ein Kind kommt zu dir und stellt dir die Frage, sei es jetzt Papa oder Mama oder dem Lehrer oder wie auch immer, was ist eigentlich ein Kontrast? Nun, dann würden wir wahrscheinlich versuchen, mit ein paar Begriffen diesem Kind das zu deutlich machen, dass es irgendwie so ein Gegensatz. Es gibt vielleicht kalt und dann gibt es warm. Es gibt hell und dunkel, schwarz und weiß. Und ja, es gibt vielleicht noch weitere irgendwelche Bereiche, die einfach sich ja gegensätzlich darstellen. Und dann würde das Kind sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden. Und Papa oder Mama, was ist eigentlich aber der größte und ja höchste Kontrast? Und das würde mich mal jetzt bei dir interessieren. Was ist für dich der größte Kontrast, wenn du daran denkst, diese größtmögliche Gegensätzlichkeit einmal zu beschreiben? Bei der Frage zum größtmöglichen Kontrast müssen wir zwangsweise zum Evangelium kommen. Und ich würde mal die These aufstellen, dass das Evangelium den größtmöglichen und den stärksten Kontrast, den es im gesamten Universum und der Welt gibt, darstellt. Und das schon mal vorweggenommen, das Evangelium beschreibt nämlich die schlimmste und die dunkelste Seite der Menschheitsgeschichte und gleichzeitig auch die hellste, schönste und wundervollste Seite der Liebe Gottes. Darum geht es im Evangelium. Und wir wollen uns heute anschauen anhand der Textstelle, wer für die schlimme Seite zuständig ist und wer eigentlich für das Schöne am Evangelium zuständig ist. Und wir wollen in diesem Kontrast einmal beleuchten und wirklich feststellen, wir müssen tatsächlich beide Seiten betrachten, damit das gesamte Bild tatsächlich zu erkennen ist. Ich hörte dazu ein Zitat von Matt Chandler, der da Folgendes sagte: Wenn wir nicht die schlimme Seite des Kreuzes verstehen, so können wir auch nicht die schöne Seite des Kreuzes erfassen. Und so ist es heute wichtig, und dazu möchte ich euch heute einladen, dass wir tatsächlich beide Seiten einmal heute beleuchten wollen. Und die Textstelle, die dazu in der Bibel da ist, könnt ihr schon sehen, stammt aus Epheser, aus den Versen, aus dem Kapitel 2, den Versen 1 bis 10. Und in diesen Versen geht es um das Evangelium. Und das Evangelium ist eine Botschaft der Rettung. Und wir müssen verstehen eigentlich, was das alles tatsächlich beinhaltet. Und so wollen wir uns heute drei Punkte anschauen. Und das sind die Punkte, von was sind wir eigentlich errettet worden? Dann die zweite Frage, durch wen sind wir eigentlich errettet worden? Und die dritte Frage, für was sind wir eigentlich errettet worden? Und so wollen wir einsteigen in diesen Predigttext und schauen, was diese Stelle uns heute zu sagen hat. Und ich würde mal behaupten, es ist eine der Schlüsselstellen in der gesamten Bibel, die dazu dient, dass wir das ganze Buch von 1. Mose bis Offenbarung verstehen. Denn die ganze Bibel zielt auf eine Person ab, es ist Christus. Und im Alten Testament geht es darum zu zeigen, warum Christus notwendigerweise kommen musste. Und er wird angekündigt, im Neuen Testament am Anfang kommt dieser Retter. Und im weiteren Verlauf des Neuen Testaments zeigt es, was für eine Auswirkung hat diese Rettungsbotschaft für dein und für mein Leben als Christ. Paulus startet Epheser 1 damit, indem er diese Herrlichkeit des Kreuzes darstellt und zeigt, was wir alles durch Christus und durch Gott und den Heiligen Geist in unserem Leben haben. Er zeigt, dass alles zur Ehre Gottes geschaffen worden ist, dass Gott der absolute Herrscher ist. Und er zeigt, dass wir in Christus eine neue Identität bekommen haben, eine Identität, die in ihm verankert ist. Und er zeigt auch, dass wir durch den Heiligen Geist seine Siegel draufgepackt bekommen haben und dass Gott sagt, du bist für immer mein, ich zahle jetzt schon mal ein Pfand und sei dir sicher, ich löse dieses Pfand ein und irgendwann mal kommst du in den Himmel. Und nachdem er diesen herrlichen Blick aufs Kreuz und das ganze Evangelium gemacht hat, sagt er, jetzt müssen wir uns einmal umdrehen. Wir müssen jetzt einmal nochmal zurückschauen, um zu verstehen, wovon seid ihr eigentlich errettet worden und warum spielt dieses oder diese Tatsache eine so große Rolle, dass wir noch einmal nach hinten blicken müssen, um in dieses dunkelste Schwarz hineinzuschauen, damit wir dieses hellste Licht der Liebe Gottes verstehen können. Und so lade ich euch ein, jetzt einmal in den Predigttext mit einzusteigen. Und wir betrachten erstmal die ersten drei Verse aus Epheser 2. Und dort sagt Paulus Folgendes, oder die Bibel sagt es: auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung der Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle uns einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ich komme gerade aus einer Zeit beruflich, wo ich ganz, ganz viele Korrekturen gerade hinter mir habe. Ich glaube, in den letzten 10 Tagen bestimmt 70 Arbeiten korrigiert und 30 liegen noch auf dem Schreibtisch. Und korrigieren ist immer so eine Sache als Lehrer, weil du dann immer schaust, was hast du den Kids beigebracht und was ist irgendwie dabei rumgekommen. Und dann gibt es die Einser- und Zweier-Schüler, wo du dich wirklich freust und dann liest und sagst, ja, das hat geklappt, war super, hier, zack, hast du deine Eins. Und dann gibt es auch die Schüler, bei denen man immer schon mal so die Arbeit aufklappt und sagt, oh, mal gucken, ob das was geworden ist. Und als Lehrer, der eigentlich die Schüler echt liebt und versucht, das Gute zu denen zu bringen und die auch gut zu bewerten, fällt es mir wirklich schwer, den Kids eine schlechte Note zu geben, wenn da nicht so viel rumgekommen ist. Und ich suche nach Punkten und versuche noch, oh, vielleicht schaffen wir es doch nochmal hier von einer 5 auf eine 4 minus irgendwie zu ziehen. Und ich suche die Punkte und gucke, wie schaffe ich das nochmal? Und dann, Name und Datum schon mal richtig geschrieben, das ist schon mal ein Punkt, den man geben kann. Und so sucht man und tatsächlich, bei manchen klappt es noch, bei manchen leider nicht. Und so ist das ja leider ein bisschen hart. Was wir gerade gelesen haben, ist ein Zeugnis unseres Lebens. Und das Schlimme ist, die Note 6, ungenügend. Gott sagt, setzen 6. Und das ist keine Arbeit, die wir irgendwie geschrieben haben, sondern das, was wir gerade in diesen Versen gelesen haben, müssen wir verstehen, ist Gottes Bild auf jeden Menschen vor der Wiedergeburt. Gott sagt, bei dir gibt es nichts zu holen, 0 Punkte. Und du kannst diesen Aufsatz so lange, wie du willst, mit guten Werken oder sonst was schreiben, es kommt am Ende immer die Note 6 raus. Denn das, was Gott hier beschreibt, hat es wirklich in sich. Und wir müssen schauen, dass Gottes Urteil tatsächlich hier ganz exakt und eindeutig ist. Und die Bibel sagt auch, wieso das so ist. Schaut mal, die Bibel spricht an dieser Stelle von 2 Problemen, die wir haben. Einmal das Problem unserer Identität. Und Paulus schreibt es hier, wir oder ihr seid tot. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir tot vor Gott sind, dann meint es eigentlich in 3 Bereichen. Und mit dem Sündenfall sind alle diese Bereiche tatsächlich bei uns im Leben eingetroffen. Und der erste Bereich ist, wir sind tot in der Beziehung zu Gott. Die Liebesbeziehung zwischen Adam und Eva und Gott, die wirklich Angesicht zu Angesicht stattgefunden hat, ist mit dem Sündenfall zerstört worden. Und Gott sagt, ihr könnt nicht mehr in meiner Heiligkeit, in meiner Präsenz da sein. Ihr müsst raus. Leute, diese Beziehung ist gestorben. Sie kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Die persönliche Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer und seinem Geschöpf ist zerstört, tot. Der 2. Aspekt, der mitgekommen ist, wir sind auch tot im körperlichen Sinne. Wir müssen alle sterben. Und diesen Ausmaß des Todes sieht man selbst an der Natur. Also der Mensch fällt in Sünde und die ganze Natur verfällt diesem Aspekt. Es muss sterben. Alles ist auf die Vergänglichkeit hingerichtet. Und der Timer deines und meines Lebens läuft ab dem Zeitpunkt, wo wir geboren worden sind. Das ist der 2. Tod im körperlichen Sinne. Und dann der 3. Tod, den die Bibel auch beschreibt und sagt, hey, ihr seid nicht nur in der Beziehung tot und wir sterben, sondern es gibt auch den ewigen Tod. Und ihr seid irgendwann mal, wenn ihr euch nicht zu Gott bekehrt, auf ewig von ihm getrennt. Und dort gibt es keine Chance mehr, diesen Zustand in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Tod in der Beziehung zu Gott, Tod im körperlichen Sinne und Tod im ewigen Sinne. Und das Krasse ist aber, dass wir in diesem Zustand trotzdem noch irgendwie lebendig sind. Denn Paulus spricht hier in Epheser nicht davon, dass ihr tot seid und gar nichts macht, sondern es ist eigentlich noch viel schlimmer. Und es wird immer dunkler, wenn wir diese Seite jetzt betrachten, aber wir müssen sie betrachten, weil nur dadurch gleich im 2. Teil das Evangelium seine Herrlichkeit groß wird. Und schaut mal, was für ein Zeugnis uns die Bibel gibt, wofür wir eigentlich dann aber noch leben. Und die Bibel sagt davon, dass wir, in Vers 2 geht es los, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, gemäß dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und eigentlich sehen wir, dass wir in drei Sachen hier versklavt sind. Wir sind dem Zeitgeist versklavt. Und das meint, dass das, was die Welt irgendwie gerade als in hat, dass die Gedankengüter, die in dieser Welt herrschen, uns komplett beeinflussen. Und das Schlimme ist, noch nie in der Geschichte der Menschheit war der Zeitgeist auf Gott ausgerichtet. Er war immer gegen Gott gerichtet. Es gab noch nie eine Gesellschaft, die gesagt hat, wir fokussieren uns jetzt mit den ganzen Gedanken auf Gott, sein Wort und das, was er sagt. Sondern der Zeitgeist ist das, was immer von Gott ablenkt. Und die Bibel sagt, hey, als nicht wiedergeborener Mensch bist du dem verfallen. Du folgst mit deinen Gedanken immer entgegengesetzt der Richtung Gottes. Und dann erwähnt Paulus einen zweiten Punkt und sagt, und ihr seid auch versklavt durch den Teufel. Diesen Begriff hört man nicht gerne und überhaupt so diesen Gedanken, hä, das Teufel, der hat irgendwie Kontrolle oder Macht über mich. Wisst ihr, das Tückische ist, dass er den Menschen genau das klar macht, dass er es eigentlich nicht ist. Und der Teufel sagt dem Menschen, nein, du bist selber verantwortlich oder du kannst machen, was du willst. Ich habe null Kontrolle über dich. Du kannst einfach das machen, was dir gefällt und hab keine Angst, ich bin überhaupt nicht dabei. Und das ist das Tückische, dass er es schafft, einem einzuflößen, dass er keine Kontrolle über dich hat. Aber es ist Realität. Schaut, Paulus hat von Christus den Missionsauftrag bekommen und Paulus drückt es in der Apostelgeschichte wie folgt aus. Und er zitiert sozusagen, wie Jesus ihm begegnet ist und was er ihm gesagt hat. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Ich sende dich, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren, und jetzt aufgepasst, von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Das ist Realität. Der Satan, also Feind Nummer 1, hat Kontrolle über unser Leben als sündige, nicht wiedergeborene Menschen. Und den dritten Punkt, den wir sehen, wir sind auch Sklaven unserer eigenen Begierden. Das, was in unserem Herzen steckt. Und für uns sündige Menschen ist es immer so, an erster Stelle komme erstmal ich und dann komme ich. Und dann irgendwann mal komme ich. Und dann erstmal lange nichts und dann wieder ich. Das sind wir Menschen. Es geht immer um uns. Und wenn wir ehrlich sind, ist das, was tatsächlich in uns wirklich drin steckt. Der sündige Mensch ist auf seine eigenen Begierden und auf Sünde getrimmt. Und die Bibel ist auch dort ganz, ganz klar zu sagen, das Problem ist ein sündiges Herz. Sünde ist nicht in erster Linie das Resultat von falschen Handlungen. So als ob man die irgendwie abbestellen könnte oder sich trainieren könnte, etwas nicht mehr zu tun und dann sagen würde, dann bin ich auch okay. Nein, schon vor der Sintflut gab Gott der Welt das Zeugnis. Und er sagte es in 1. Mose 6, aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war und auf der Erde alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse ist. Das ist das Resultat, Leute. Das ist tatsächlich die Zustandsbeschreibung, die Gott uns gibt. Ungenügend, letzten 6. Das ist die schwarze Seite des Evangeliums. Und dafür sind du und ich verantwortlich. Das ist das, was Gott über das Leben eines Menschen aussagt. Und diese Tragik zusammenfassend hörte ich ein Zitat von Wolfgang Nesvogel, der sagte, als Toter kann er nicht zu Gott und als Versklavter will er nicht zu Gott. Und das ist der natürliche Zustand. Und die Bibel beschreibt hier nicht einen ganz besonderen, schlimmen Sünder. Wenn wir so in die Geschichte denken, dass wir irgendwie den Stalin oder den Hitler oder sonst wen irgendwie hier einsetzen könnten, sondern die Bibel sagt, das ist jeder Mensch. Jeder Mensch wird so geboren. Und das ist die dunkle Seite. Und das müssen wir verstehen. Und Leute, wenn wir über die Haltung zwischen oder die Position zwischen Gott und uns Menschen reden, dann ist das der Zustand. Wir haben gerade von den Leuten gehört, dass sie gesagt haben, wir sind in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Und manchmal besteht die Gefahr darin, dass man schon denkt, okay, man ist schon mal mit einer Portion Heiligkeit irgendwie mit reingeboren. Aber wenn es ein christliches Elternhaus ist, dann echt Gott die Ehre. Aber wir müssen feststellen, es ist ein Kind des Zornes in einem Elternhaus, das christlich geprägt ist, geboren worden. Das ist Gottes Ansicht an uns Menschen. Und das müssen wir verstehen. Und es ist ganz dunkel. Aber jetzt kommen die zwei schönsten Worte des Evangeliums zumindest in dieser Passage. Und wir haben betrachtet, dass wir vor Gott tatsächlich in der Identität tot sind und versklavt sind. Und jetzt kommen zwei Worte, die diese Schwärze durchbrechen und zerreißen. Und das sind die Worte Gott, aber. Und ich möchte, dass du jetzt ganz genau zuhörst, was jetzt in diesen nächsten Versen kommt. Denn eigentlich müssen sie uns den Atem rauben. Und ich werde es trotzdem versuchen, das irgendwie in Worte zu fassen, beziehungsweise einfach mal Gott selbst reden zu lassen in seinem Wort. Hör zu, was Gott nach dieser Beschreibung von uns Menschen jetzt tut. Und wir springen in die nächsten Verse. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Mit diesen Einleitungsworten zeigt Paulus von Beginn an, worum es jetzt eigentlich geht. Und es geht einzig und allein um Christus. Wenn es um die Sünde geht, um die Darstellung von uns Menschen, wie wir tatsächlich dafür zuständig sind, dass diese schlimme und dunkle Seite da ist, da haben wir die Hauptrolle und kriegen jeden Tag den Oscar dafür, dass wir super gut diese Rolle ausführen. Wenn es aber um die Rettung geht, um das Werk, wie wir Menschen tatsächlich von schwarz zu weiß kommen, dann geht es einzig und allein um Christus, um Gott und um seine Errettung. Und das möchte Paulus uns so deutlich machen. Es geht einzig und allein in der Errettung um die Herrlichkeit und die Darstellung der Majestät und der Größe und der Macht Gottes, wie er es schafft, uns von schwarz zu weiß zu bringen. Einzig und allein, das ist das Ziel des Evangeliums in der Darstellung, uns Menschen zu retten, damit Gott sich in seiner Herrlichkeit präsentieren kann. Und wir sehen, warum hat eigentlich Gott das so gemacht? Und wir müssen da wirklich darauf tatsächlich fast mit Unglauben schauen, denn an unserer Stellung hat sich gar nichts verändert. Wir sind noch genauso die Sünder, aber Gott ergreift jetzt die Initiative. Wisst ihr, in seiner Heiligkeit muss uns Gott dieses Zeugnis ausstellen, in seiner Liebe will er es aber nicht. Und er macht den Rettungsplan und zeigt, warum es tatsächlich geht. Er möchte uns retten. Und was hat Gott also dazu veranlasst? In Vers 4 lesen wir, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, uns errettet. Leute, es ist seine Liebe, sein Erbarmen und seine Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Satz gehört hast oder den man so mal gesagt hat, wir Menschen seien so besonders wertvoll oder so liebenswert gewesen, dass Gott ja schon fast gar nicht anders konnte, als uns zu erretten. Denk nochmal an das Schwarze. Eigentlich sind wir wirklich Dreck. Wir sind Zorn. Wir sind in Gottes Augen eigentlich nichts. Aber, und das ist der große Unterschied, Gott spricht uns einen Wert zu und damit gehört ihm die Ehre. Nicht wir sind die, die wertvoll sind, sondern Gott sagt, Markus, du bist ein dreckiger Sünder, ich spreche dir aber einen Wert zu und das durch meinen Sohn. Und das ist die große Erleichterung, die wir hier sehen dürfen, Leute. Gott spricht uns einen Wert zu. Wir haben es gerade von Peter in den Einleitungsworten gehört, Gott liebt die Welt und deshalb hat er seinen Sohn geschickt. Aber das ist der Unterschied. Wir sind eigentlich Kinder des Zornes, aber es ist seine Liebe, seine Herrlichkeit und seine Gnade, die uns hier erreicht. Und das ist ganz wichtig. Das müssen wir beim Evangelium festhalten. Es geht um Gott. Es geht um Christus, der am Kreuz gestorben ist. Es sind nicht unsere Werke und nicht unsere Taten. Das möchte ich zeigen gleich, wie Paulus das auch hier nochmal aufdröselt. Aber er zeigt, dass das Evangelium eine Auswirkung auf unser Leben hat. Und schaut, was er hier sagt. In erster Linie, und hier wird der Kontrast nochmal so deutlich, wir waren tot und jetzt sagt Paulus, wir sind mit Christus wieder lebendig gemacht worden. Und was heißt das, lebendig gemacht? Wir dürfen wieder vor Gottes Angesicht treten. Da, wo die Beziehung kaputt war, sagt jetzt die Bibel, wer an Gott glaubt und aus Gnaden gerettet wird, darf wieder zu ihm kommen. Wir sind wieder lebendig gemacht worden. Und Hebräer beschreibt, was das bedeutet. und sagt, Christus kommt mit seinem Blut vor dem Vater und sagt, Markus darf vor dich treten, denn ich habe für sein Leben mit meinem Blut bezahlt. Und ich denke mir, ich als sündiger Mensch darf vor den Vater treten, ich darf diese Beziehung wieder haben. Und das einzig allein, weil Christus mich lebendig gemacht hat. Diese Beziehung ist wieder hergestellt worden. Das ist Teil 1 der weißen Seite. Und dann sagt Paulus weiterhin und sagt, wir sind auch mit ihm mit auferweckt worden. Und das bedeutet, wir haben wieder Leben in uns. Wir können wieder leben und Handlungen durchführen. Da, wo wir eigentlich als Tote versklavt waren und nur uns tatsächlich gedient haben oder dem Teufel und dem Zeitgeist, sagt jetzt die Bibel, wir können wieder unserer eigentlichen Bestimmung nachkommen. Und zwar ist es die Verherrlichung und die Anbetung Gottes. Dazu sind wir wieder mit auferweckt worden. Wir haben wieder Leben und können zu seiner Ehre leben. Und einen dritten Aspekt, den er hier erwähnt, wir sind versetzt worden in das Reich des Himmels, in sein Reich. Und damit macht Paulus hier in diesen Versen nochmal diesen Kontrast ganz deutlich. Da, wo wir Sklaven des Teufels waren, in seinem Machtbereich, sind wir jetzt im Machtbereich Jesu. Wir haben es gerade im Lied gesungen. Und keine Macht der Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Das bedeutet dieser Vers. Ja, wir leben noch immer hier auf der Erde. Und wir haben tatsächlich hier noch unseren Anteil. Aber mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt drückt Gott dir das Zertifikat in die Hand und sagt, du bist Bürger des Himmels, willkommen zu Hause. Und irgendwann mal hole ich dich ab. Das bedeuten diese Worte. Leute, wir sind von schwarz zu weiß gelangt, weil Christus für uns gestorben ist. Und das ist auch vielleicht die Frage, warum oder wie ist das tatsächlich möglich gewesen, dass wir von schwarz zu weiß kommen? Und die Bibel ist dort ganz eindeutig. Die Bibel zeigt, dass wir einen Retter brauchten. Wir brauchten jemanden, der für diese Schuld bezahlt. Und bei Gott gibt es nicht dieses Schwamm drüber oder ich gebe noch mal ein paar Pluspunkte und hole ich dann noch irgendwie raus aus dieser schlechten Leistung, sondern Gott sagt, es muss Schuld bezahlt werden. Und die schwarze Seite des Evangeliums zeigt, dass die Schuld tatsächlich einzig und allein bei uns liegt. Aber Gott hat uns errettet. Und diesen Preis hat Jesus getragen. Und Jesus war es, der am Kreuz hing und dafür zuständig war, dass wir tatsächlich aus Gnaden allein gerettet werden konnten. Und diese Schuld hat einen hohen Preis. Der Schöpfer selbst, und das müssen wir uns jetzt einmal verinnerlichen, der Schöpfer dieses Universums selbst hängt dort am Kreuz mit deiner und meiner Spucke, mit den Peitschenhieben, die du und ich ihm zugefügt haben, mit der Verachtung, mit der Dornenkrone, die du und ich ihm aufsetzen. Der Schöpfer selbst hängt dort am Kreuz und sagt, ich sterbe für Markus, ich sterbe für Peter, ich sterbe für Lilly, ich sterbe für Olga, ich sterbe für die gesamte Welt. Das war der Preis und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass er das bezahlt hat und dass er uns erlöst hat. Leute, um von schwarz zu weiß zu kommen, musste einer im Rot am Kreuz auf Golgatha sterben. Das ist das Geschenk. Das ist Gnade. Und darauf will Paulus hier hinaus. Und er sagt es hier, Leute, ihr seid aus Gnaden errettet. Gnade bedeutet, dass ein anderer meine Schuld getragen hat, die ich eigentlich verdient habe. Und darum geht es hier im Evangelium. Einer musste bezahlen, dass du und ich tatsächlich freigesprochen worden sind. Vor einigen Monaten kam in den Medien ein Justizfall auf und der hat in Deutschland weit eigentlich für Schlagzeilen gesorgt, weil er so in der deutschen Justizgeschichte sehr selten bis gar nicht vorgekommen ist. Und im Jahr 2010 wurde ein Herrn Gedinski für einen Mord verurteilt und die Presse betitelte diese Person als den Badewannenmörder. Er hatte wohl angeblich eine ältere Dame in ihrem Haus wohl kaltblütig ermordet und trotz eigentlich schwacher Beweislage war das Gericht sich dennoch einig, dieser Person, Herr Gendinski, hat diesen Mord verübt. Und seine Verteidigung haben 10 Jahre versucht, diesem Urteil irgendwie entgegenzuwirken und haben alles Mögliche versucht, um doch nochmal ein Wiederaufnahmeverfahren hervorzurufen. Das ist in Deutschland super, super schwierig. Nur ein paar Prozent schaffen es überhaupt wieder aufgenommen zu werden und von dem sind, glaube ich, tatsächlich nur 2 oder 3 Fälle tatsächlich nochmal umgedreht worden. Also fast unmöglich. Aber die Verteidigung hat es geschafft, dennoch neue Beweise hervorzuholen. Und so wurde tatsächlich der Prozess wieder neu aufgerollt. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, okay, die Beweislage war damals falsch und wir müssen das Urteil irgendwie revidieren. Und die Justizwelt und die Presse waren alle gespannt, wie würde jetzt der Richter oder die Richterin damit in dem Fall diesen Fall jetzt neu bewerten. Und in der Justiz gibt es zwei verschiedene Freisprüche, die man nennt. Es gibt den Freispruch erster Klasse und zweiter Klasse. Und der zweiter Klasse bedeutet, wir haben nicht genug Beweise gegen sie und müssen sie freisprechen. Und der Freispruch erster Klasse bedeutet, sie sind erwiesen unschuldig. Es gibt erwiesenermaßen, nachdem wir alles geschaut haben, den Beweis, sie sind unschuldig. Und bei dieser Person traf genau dieser Fall zu. Und die Richterin sagte, wir möchten Ihnen hier den Freispruch erster Klasse zuschreiben. Sie sind erwiesenermaßen unschuldig. Sie sind vor dem deutschen Gesetz gerecht. Und wir entschuldigen uns dafür, dass wir diesen Justizskandal hatten. Dieses Beispiel hat eine Parallele und doch einen großen Gegensatz. Der Gegensatz ist, du und ich sind vor Gott schuldig gewesen. Wir waren schuldig im Sinne der Anklage. Aber die Parallele ist, dass Gott durch Christus dein und mein Leben betrachtet, wenn wir an ihn glauben und sagt, Markus, du bist vollkommen freigesprochen. Vollkommen. Und wisst ihr warum? Weil Gott Christus sieht, weil er seinen Sohn sieht, der für mich gestorben ist und sagt, ich schaue Christus an, der vollkommen gerecht war. Und wenn ich ihn anschaue, sehe ich dich, Markus, und sage, du bist freigesprochen. Freispruch erster Klasse, keine Schuld von mir. Und das ist Gnade, Leute. Wir haben es nicht verdient. Aber die Bibel sagt, der, der glaubt, der wird aus Gnaden gerettet werden. Und das ist die schöne Botschaft des Evangeliums, die wir verkündigen dürfen. Wir sind mit lebendig gemacht worden, wir sind mit auferweckt worden und wir sind hineinversetzt worden in das Reich seiner Herrlichkeit. Und dann beendet Paulus dieses Evangelium und sagt, ihr seid nicht nur von etwas und durch etwas errettet worden, sondern ihr seid auch für etwas errettet worden. Und das wollen wir uns am Ende nochmal anschauen. Und in den Versen 8 bis 10 kommt er dann zu diesem Finale dieser Passage und sagt, was ist eigentlich das Ziel gewesen, wofür Gott euch erretten wollte? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich euch einfach diese Formel mitgeben. Wir sind aus Gnaden durch Glauben für Werke gerettet worden. Und das Ziel ist immer Gottes Herrlichkeit. Der griechische Begriff für diese Worte, wir sind seine Schöpfung, ist eigentlich dieser Begriff Poema. Die meisten haben es vielleicht schon mal so gehört, aber es steht für ein Meisterwerk. Wir leiten das Wort Poesie, also dieses künstlerische Schöne davon ab. Und das ist das, was Gott uns zuspricht. Und hier wird dieser ganze Kontrast von Vers 1 zu Vers 10 am deutlichsten. Vom Kind des Zornes zu Gottes Meisterwerk, an dem er selbst Handarbeit angelegt hat, durch das Evangelium, weil ein anderer bezahlt hat. Damit du und ich von schwarz zu weiß gelangen können, musste einer in Rot am Kreuz hängen. Und er hat das gemacht, damit wir unser Leben jetzt dem hingeben, dass wir seine Ehre verherrlichen. Und Paulus möchte hier eins klar machen, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Und da müssen wir auch als wiedergeborene Menschen immer wieder, jeden Tag uns daran erinnern, Leute, es ist nicht aufgrund unserer Leistung. Gnade ist Geschenktes, nicht aufgrund der Eigenleistung. Kannst du dir merken, G-N-A-D-E. Geschenktes nicht aufgrund der Eigenleistung. Du und ich können gar nichts dazu beitragen, dass Gott sich in irgendeiner Art und Weise davon beeindrucken lassen hätte und gesagt hat, Markus, krasses Leben, ich muss ihn retten. Oder richtig heftig, wie er sich anstrengt, ich lasse ihn in Weiß. Leute, und es ist auch nicht dein und mein Versagen, das dafür sorgt, dass wir von Weiß wieder zu Schwarz kommen. Nein, das hat er für ein für alle Mal gemacht. Dafür ist Christus ein für alle Mal gestorben. Und die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, er ist versetzt worden und das ist sicher. Und dann sagt Paulus, in dem Bewusstsein, dass ihr aus Gnade gerettet seid, richtet euer gesamtes Leben auf die guten Werke. Wir sind für gute Werke und nicht durch gute Werke errettet. Und dieses gute Werke meint maximale Anbetung unseres großen Gottes in jeder Situation unseres Alltages. Darum geht es. Gott möchte die Anbetung beim Essen, bei deiner Arbeit, bei deinem Musikmachen, bei deiner Freizeit. Es geht, seine Ehre hier zu verkünden. Und das ist die Formel, zu der wir letztlich errettet worden sind. Wir sind aus Gnade errettet durch den Glauben und für Werke und für seine Anbetung. Und ich möchte diese Predigt einfach damit beenden und auch euch, liebe Täuflinge, heute nochmal ansprechen. Das habt ihr heute verkündet, dass das in eurem Leben stattgefunden hat, dass dieser Schwarz-Weiß-Kontrast bei euch vorhanden ist. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt das mit und denkt daran, auch wenn es Sünde gibt, auch wenn es Versagen gibt, dieses Blut, was für euch geflossen ist, und das gilt für uns alle, es ist fähig, uns auch nach der Wiedergeburt immer wieder zu reinigen. Und an jeden wiedergeborenen Menschen kann ich das nochmal einfach wiederholen. Freut euch auf dieses Zertifikat, was bei euch im Leben hängt, dass Gott gesagt hat, wir sind Bürger seines Himmelreiches und er wird uns einmal in seine ewige Herrlichkeit einholen. Und für diejenigen, die das noch nicht angenommen haben, dann lass es dir sagen, auch für dich hing der Schöpfer selbst in Rot am Kreuz. Und es ist noch immer möglich, von Schwarz zu Weiß zu kommen. Und es ist allein der Glaube, du musst nichts machen, du musst nur erkennen, dass dieses Zeugnis, was Gott ausgestellt hat, auch dein Leben betrifft. Und du musst wissen, dass er einen Grünstift nimmt, es durchstreicht und sagt, Gnade, ich begnadige ihn und Leben ist möglich. Und das möchte ich mitgeben. Und die Gemeinde, auch die, die wir wiedergeboren sind, lass uns immer wieder daran denken und deine Anbetung kommen. Und wenn du das noch nicht für dich persönlich in Anspruch genommen hast, dann weiß, Christus ist auch für dich gestorben. Der Wechsel von Schwarz zu Weiß ist möglich. Das ist der größte Kontrast des Universums. Vom Sünder zum Geretteten. Und ich möchte euch einladen, Leute, diesen Gott anzubeten. Wir können nicht anders, als einfach dafür zu danken, dass er uns errettet hat. Und so will ich euch einladen. Steht auf und wir wollen diesen Gott anbeten. Vater im Himmel, danke dir für die Worte Gott aber in diesen Versen. Denn wir durften sehen, wie schlimm Sünde ist und wie schlimm du das bewertest, was wir Menschen anstellen. Und dass wir nichts als deinen Zorn eigentlich verdient hätten. Herr, und obwohl wir noch Sünder waren, hast du die Initiative ergriffen und hast gesagt, ich sende einen Retter, um meine Herrlichkeit und meine Liebe zu präsentieren. Und danke, Jesus, dass du für meine Schuld, für unsere Schuld dort am Kreuz hingst, obwohl es meine Spucke war, meine Peitsche, die dich geschlagen hat und mein Hohn, der dich getroffen hat. Und dennoch hast du gesagt, ich gehe ans Kreuz und ich bezahle. Und Herr, danke, dass dieser Kontrast da ist. Herr, dass wir in diesem Dunkeln nicht bleiben mussten, sondern dass du uns errettet hast. Und Herr, nun bitte ich dich, dass wenn wir das erkannt haben, unser Leben in einer Anbetung zu dir geführt werden kann, weil du es alleine wert bist. Dir gebührt Lob, Ehre und Anbetung. Und wir danken dir, Herr, heute in dieser Gemeinde, dass diese 6 Personen es heute darstellen konnten. Es ist in ihrem Leben passiert und sie wollen das der Welt bezeugen. Und danke, Herr, dass es noch immer möglich ist, dass Menschen gerettet werden. Und an jede Person, die hier nicht, Herr, das empfangen hat, arbeite an ihren Herzen. Denn, Herr, es ist so wunderbar, von dir errettet werden zu sein. Und danke dir, Herr, dir gilt Anbetung, Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.